Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, Luthers Auftritt vor dem Reichstag zu Worms jährte sich am 18. April zum 500. Mal. Wir haben darüber nachgedacht schon. Und damals bestand Luther ja darauf, dass ihm aus der Heiligen Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen seine angeblichen Irrtümer nachgewiesen werden. Ansonsten könne er nicht widerrufen. Das war der Ausgangspunkt für die Predigtreihe, an der wir gerade dran sind. Und wir haben uns über die ersten beiden Sola der Reformation Gedanken gemacht, Sola Gratia und Solus Christus. Und heute kommt Teil 3, Sola Scriptura, also allein die Schrift, allein die Bibel. Luther hat damals auf dem Reichstag die Autorität der Bibel über die Autorität des Papstes gestellt. Das war unerhört. Das haben sich wenige getraut, und die, die sich's getraut haben, haben es nicht selten auch mit dem Leben bezahlt. Ja, wenn man ein paar Jahre vor Luther denkt, Jan Hus, auch bei einem Konzil war er vorgeladen und freies Geleit war zugesichert, aber davon war dann nicht mehr die Rede. Also Luther ging ein hohes Risiko ein, indem er das tat, aber er war sich sicher, dass es nicht vernünftig, nicht klug und auch definitiv nicht angemessen ist, etwas gegen sein eigenes Gewissen zu tun, und vor allem, dass es überhaupt nicht richtig ist, dass man Menschen mehr gehorcht als Gott. Diese Überzeugung, die ja schon die Apostel hatten, hat offensichtlich auch Luther erfüllt. Und deshalb ist seitdem, seit der Reformation, die Bibel für evangelische Christen die höchste Autorität. An der Bibel muss sich alles messen lassen, was in der Kirche gelehrt und gesagt wird. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit dem, was die Bibel sagt, denn da wird natürlich viel diskutiert, und wenn man zwei Theologen fragt, kriegt man drei unterschiedliche Meinungen. Also das mit der Schriftautorität ist nicht ganz so einfach. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Freak, der im Park sitzt und die Bibel liest und plötzlich aufspringt, die Arme hochreißt und jubelt: Halleluja, der Herr hat das Volk Israel trockenen Fußes durchs Meer geführt. Und der Theologieprofessor, der in der Nähe vorbeiläuft, denkt, da muss er jetzt doch was dazu sagen. Und er geht zu dem Freak hin, zu dem Hippie, und sagt zu ihm: Also junger Mann, die Wissenschaft weiß heute, dass das Schilfmeer an der Stelle, wo das Volk Israel durchging, oft nur 20 Zentimeter tief ist. Ja, okay, etwas geknickt setzt sich der Freak wieder hin und liest weiter in der Bibel. Und der Professor ist noch nicht weit gekommen, da hört er hinter sich den Freak rufen: Halleluja, der Herr hat das Heer der Ägypter in 20 Zentimeter tiefem Wasser ersäuft. Also wie die Bibel richtig zu verstehen ist und was man da alles bedenken kann, um sie richtig zu verstehen, ist bis heute eine Sache, die diskutiert wird und wo es auch unterschiedliche Positionen dazu gibt. Trotzdem halten die evangelischen Kirchen und evangelische Christen zu Recht daran fest, dass die Bibel die höchste Autorität hat. Wie kam Luther darauf, dass das so ist, dass Sola Scriptura, allein die Schrift, die maßgebliche Autorität ist? Durfte er das? War das gerechtfertigt? Wer darf das denn bestimmen, was die Bibel sagt, wie man die Bibel richtig auslegt? Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen ein paar Bibelstellen zu betrachten, die das Selbstverständnis der Bibel beleuchten, die zeigen, wie die Bibel sich selbst versteht, was die Bibel über sich selbst sagt. Und diese Stellen sagen alle zwei Dinge. Sie sagen erstens, wie die Bibel, zumindest Teile der Bibel, entstanden sind, und zum Zweiten, wozu sie geschrieben wurden. Also immer beides, der Ursprung und der Zweck der Bibel wird erklärt. Wir fangen mit Lukas an, dann gucken wir uns den Text aus dem zweiten Petrusbrief an, den wir schon gehört haben, und zuletzt dann 2. Timotheus 3, Vers 16, der Vers, an dem die sogenannte Inspirationslehre hängt. Also wir gucken uns die drei Stellen an. Die erste Stelle, Lukas 1, Vers 1 bis 4, das ist die Widmung am Anfang des Lukas-Evangeliums. Das ist das einzige Evangelium, wo eine namentliche Widmung am Anfang steht. Für Theophilus schreibt Lukas sein Werk und er erklärt ihm, wie er das Buch geschrieben hat. Jetzt brauche ich eine Bibel, dass ich es euch vorlesen kann. Ich lese es aus der Basisbibel, Lukas 1, 1 bis 4. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Die waren von Anfang an dabei und erhielten den Auftrag, das Wort zu verkünden. Auch ich bin all dem bis zu den Anfängen noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich, verehrter Theophilus, alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Ein sehr bemerkenswerter Abschnitt, finde ich. Hier wird tatsächlich erklärt, wie zumindest dieser Teil der Bibel entstanden ist. Wie ist er entstanden? Wie könnte man das zusammenfassen? Durch sorgfältige Recherche. Er ist allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen, hat Augenzeugen befragt und hat dann das versucht, in der guten, in der richtigen Ordnung aufzuschreiben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Weihnachtsgeschichte, die uns der Kindergottesdienst an Heiligabend erzählt hat. Detektivbüro Lukas und Söhne hieß, glaube ich, die Abteilung, die hier nachgeforscht hat, wie es denn war mit der Weihnachtsgeschichte. Also allem von Anfang an nachgegangen und Leute befragt, wie war das denn? Und das Zweite, zu welchem Zweck schreibt Lukas denn, wird auch deutlich gesagt, um die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre zu bestätigen. Um die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre zu bestätigen. Interessant ist ja, dass es die christliche Lehre gab vor der Bibel. Die Kirche war schon da, bevor es das Neue Testament gab. Das finde ich das Erstaunlichste hier. Also wenn jemand sagt, ohne das Neue Testament gibt es keine Kirche, dann stimmt es natürlich nicht so, rein historisch. Denn als erstes war offensichtlich die Gemeinde da. Als erstes war der Glaube an Jesus da und dann entstand das Neue Testament. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich in einem Jugendkreis war und da ging es ums Bibellesen. Da hat mich so eine Teenagerin gefragt, du glaubst doch sicher auch, dass man ohne die Bibel Christ sein kann. Habe ich gesagt, nö, glaube ich nicht. Wie kommst du drauf? Dann hat sie gesagt, weil uns doch der Heilige Geist in alle Wahrheit leitet. Brauchen wir doch nicht unbedingt die Bibel noch dazu. Habe ich gesagt, woher weißt du das, dass sich der Heilige Geist in alle Wahrheit leitet? Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz, das weiß ich natürlich aus der Bibel. Also es geht irgendwie nicht so wirklich Christsein ohne Bibel. Weil es ist halt schon 2000 Jahre her, so das Neueste, was in der Bibel steht. Das heißt, natürlich ist die Kirche, natürlich ist die Gemeinde, der Glaube vor der Bibel. Das heißt, im Mittelpunkt unseres Glaubens steht nicht ein Buch, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus und der lebendige Gott. An den glauben wir. In diesem Sinne ist die Bibel nicht Gegenstand unserer Verehrung oder unserer Anbetung. Wir beten kein Buch an. Das stimmt nicht. Aber ohne die Bibel wissen wir nichts von diesem Gott. Ohne die Bibel sind wir auf mündliche Überlieferungen angewiesen. Und ich vermute, Gott hat sich sehr viel dabei gedacht, dass er dafür gesorgt hat, dass diese Lehre verschriftlicht wurde und nicht nur mündlich weitergegeben wurde. Also, der Glaube kommt vor der Bibel. Ah ja, Abraham wäre auch so ein Beispiel, ja, der hat natürlich Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, schreibt Paulus, oder steht schon in 1. Mose. Aber natürlich ist es erst danach aufgeschrieben. Das heißt, der Glaube war vor der Schrift. Deshalb kann man sagen, die Bibel ist ein äußerer Maßstab für den Glauben. Also ist ein formales Kriterium, was stimmt. Und die andere Seite der Medaille ist, Jesus ist das inhaltliche Kriterium. Und deshalb konnte Luther sagen, wir gucken in der Schrift danach, nach dem, was Christum treibet. Das ist der Maßstab, wie wir auch gewichten, wenn es unterschiedliche Aussagen gibt. Und Luther hat da unbekümmert gewichtet und hat gesagt, Paulus ist wichtiger als Jakobus, weil Paulus Christum deutlicher, Jesus deutlicher herausstellt wie Jakobus. Deshalb hat er da gewichtet, wichtiger und nicht ganz so wichtig. Interessanter Gedanke. Zwar die Schrift insgesamt ist der Maßstab, aber es gibt da noch ein inhaltliches Kriterium, was uns hilft, auch die Bibel zu verstehen. Also das Erste, die Schrift ist ein glaubwürdiges Zeugnis für das, was wir glauben. Lukas. Und das Zweite, die Schrift, die Bibel, ist ein prophetisches Wort. Und das wird im 2. Petrusbrief herausgestellt. Welche Übersetzung hast du gelesen, Margot? Die neue Genfer Übersetzung, die hat mir sehr gut gefallen. Die war gut. Ich finde, es kam sehr schön raus, was dieser Text sagt. Ich lese uns zwei Verse draus nochmal aus der Basisbibel. Dort heißt es, so gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finstern Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ihr sollt vor allem eines wissen, kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Wie wird die Entstehung der Schrift hier beschrieben? Vom Heiligen Geist getrieben oder erfüllt haben Menschen geredet im Auftrag Gottes. Also die Bibel ist ein prophetisches Wort. Der Geist Gottes spricht darin. Und gemeint ist hier natürlich vor allem das Alte Testament. Also wenn im Neuen Testament von Schrift geredet wird, ist natürlich das Alte Testament gemeint. Auf dieses prophetische Buch, auf dieses prophetische Wort soll man hören. Wozu? Was ist der Zweck jetzt dieser Schrift? Und man könnte es so zusammenfassen, Orientierung in dunklen Zeiten. Diese prophetischen Worte sind wie Lichter in der Dunkelheit. Sie machen es hell, da wo wir nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, wo es lang geht, dort können wir aus der Bibel Orientierung erfahren. Es wird da noch mehr gesagt, die Bibel zündet ein Licht an und lässt sozusagen den Morgenstern aufgehen in unseren Herzen und mit dem Morgenstern kann eigentlich nur Jesus selbst gemeint sein. Also die Schrift, das prophetische Wort, das Alte Testament und natürlich auch für uns das Neue Testament erklären uns Jesus und laden uns zum Glauben an ihn ein. Das ist der Zweck, wozu sie aufgeschrieben wurden. Das ist also eine interessante Aussage. Die Schrift ist dazu da, dass wir glauben, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Also prophetisch ist dieses Wort und das heißt, es bewirkt etwas. Es bewirkt den Glauben, ein wirkmächtiges Wort. Ich muss dran denken bei dieser Stelle an eine interessante Erklärung, die ich mal bekommen habe. Das war auf einer Freizeit mit dem CVJM und da hat einer erklärt, oder hat einer gefragt, ist denn die Bibel Gottes Wort oder ist die Bibel Menschenwort? Und ja, wir sollten das beantworten. Und haben gesagt, naja, irgendwie sind ja schon Menschen, Paulus und so. Also, ja. Aber wir waren uns nicht ganz sicher, wie wir das erklären sollen. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, die Bibel ist 100% Menschenwort, da gibt es nichts dran zu deuteln. Da waren wir etwas geknickt und gesagt, aber ein bisschen Gottes Wort ist es ja vielleicht schon auch. Sagt er, nein, nicht ein bisschen Gottes Wort, es ist 100% Gottes Wort. Und dann waren wir verwirrt und gesagt, Moment, 100% Menschenwort, 100% Gottes Wort, wie soll das zusammengehen? Und dann hat er eine interessante Erklärung gebracht. Er sagt, es ist deshalb 100% Gottes Wort, weil Gott durch jedes dieser menschlichen Worte heute noch zu uns spricht. Hier wird natürlich die Frage der Inspiration, möchte ich mal sagen, rumgedreht und wird gesagt, die entscheidende Frage ist, ob dieses Wort uns heute inspiriert. Also da wird die eigentliche Frage, die uns interessieren würde, sind denn die ursprünglichen Schreiber inspiriert gewesen? Ist das Gottes Wort so? Geschichtlich wird rumgedreht und wird gesagt, nein, es inspiriert uns heute. Heute spricht Gott durch dieses Wort zu uns. Fand ich aber sehr spannend und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. Gott spricht durch dieses Wort uns heute an. Dieses prophetische Wort überführt uns heute. Dieses prophetische Wort erzeugt heute in uns den Glauben. Also das Zweite, ein prophetisches Wort. Das Erste war ein glaubwürdiges Zeugnis. Und als Drittes, die Schrift als pädagogisches Werkzeug. Tatsächlich, 2. Timotheus 3, Vers 16, wenn es um die Entstehung der Bibel geht, ist das so die Stelle, die immer zitiert wird. Ich lese noch die Verse davor. Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du kennst auch von klein auf die Heilige Schrift. Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern, und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Also wir merken, die Frage der Entstehung der Bibel und die Frage, wozu sie denn da ist, sind ja schön vermischt miteinander. Und ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt auf dem Zweck der Schrift. Wozu ist sie denn da? Sie ist ein pädagogisches Werkzeug. Durch sie erzieht uns Gott, könnte man sagen. Aber trotzdem noch die Frage, wie ist sie denn entstanden? Wie wird das hier erklärt? Jede Schrift, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. So hieß es hier in der Basisbibel. Das ist sehr frei übersetzt. Bei Luther heißt es, jede Schrift von Gott eingegeben. Auch das trifft es nicht ganz genau, denn wörtlich heißt es, jede Schrift von Gott gehaucht. Theopneustos, Gott gehaucht. Also wie wenn man eine Glasscheibe anhaucht, dann sieht man da den Niederschlag, das Kondenswasser der Atemluft. So muss man sich das vorstellen. Gott atmet aus und da ist die Schrift. Das ist ein krasses Bild, also da kriege ich Gänsehaut, weil es irgendwie so vorstellbar ist. Gott atmet aus und die Schrift entsteht. Also die Schrift ist Niederschlag von Gottes Atem. Deshalb glaube ich, wenn wir uns das vorstellen, dass wir doch auch mit einer, ehrfürchtigen Grundhaltung an die Bibel herangehen sollen. Wenn die Bibel tatsächlich Atem Gottes ist, Niederschlag von Gottes Atem, Niederschlag von Gottes Geist, dann müssen wir ja, mit Ehrfurcht an dieses Wort herangehen. In anderen kirchlichen Traditionen ist es sogar in die Liturgie eingeflossen, diese Ehrfurcht. Also in der orthodoxen Kirche gibt es in einem normalen Gottesdienst immer eine Bibelprozession. Da wird das Bibelbuch hoch erhoben durch den Gottesdienstraum getragen Und dann steht der Priester vorne, hat die Bibel in der Hand und die ganze Gemeinde prozessiert an ihm vorbei und jeder küsst die Bibel, bevor draus gelesen wird. Das kommt uns vermutlich ein bisschen fremd vor, aber das zeigt irgendwie, in welchem hohen Ansehen und welche Ehre man doch diesem Buch entgegenbringt. Oder in der katholischen Liturgie, da wird ja nach der Lesung gesagt, Wort des lebendigen Gottes, und die Gemeinde antwortet, Dank sei Gott. Das ist auch so ein Ritual, das irgendwie den Wert oder die Kostbarkeit dieses Wortes zum Ausdruck bringt. Das finde ich eigentlich gut, aber klar ist, entscheidend ist natürlich, ob wir die Bibel ernst nehmen und auf unser Leben anwenden. Also da kann natürlich eine Symbolhandlung auch zu toter Religion werden. Jedenfalls finde ich diesen Gedanken, Gott hat die Schrift gehaucht, ein ganz starker Gedanke, ein ganz starkes Bild. Beim näher drüber nachdenken ist es aber auch gar nicht so einfach. Denn wenn man sich das jetzt konkret vorstellt, wie sind denn die unterschiedlichen Teile der Bibel entstanden? Gott gehaucht, dann merkt man, okay, wie das konkret ging, ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich zähle nur mal ein paar Dinge auf, was alles in der Bibel steht, wenn so ein alter Israeliten-Geschlechtsregister aufgeschrieben hat oder wenn David einen Psalm komponiert hat, vielleicht einer, wo er seine Feinde verflucht. Jeremia steht auf dem Marktplatz von Jerusalem und hält seinem Volk den Ungehorsam Gott gegenüber vor. Jesus hält seine Bergpredigt, Paulus diktiert einen seiner Briefe. Also ganz unterschiedliche Dinge, die hier drin stehen. Und es wird darüber gesagt, Gott gehaucht. Dann merken wir, dieses Gott hauchen kann was ganz Unterschiedliches bedeuten in unterschiedlichen Situationen. Die Bibel ist eben nicht ein Buch aus einem Guss, sondern sie ist eine sehr vielfältige, bunte Bibliothek, vor der wir stehen. Deshalb wurde viel darüber spekuliert und nachgedacht, wie denn diese Inspiration genau passiert ist. Und ich bin ehrlich gesagt skeptisch, dass man das ganz genau wissen kann. Es gibt da manche, die wissen das ganz genau. Da würde ich sagen, Hut ab. Das ist auch, dieses Wissen scheint mir prophetisch zu sein. Also, und allein die Tatsache, dass es sehr viele Verständnisse davon gibt, bin ich der Meinung, man muss da auf jeden Fall demütig sein und nicht denken, mein eigenes Verständnis ist das einzig Mögliche. Dennoch glaube ich, wenn man sagt, die Bibel ist gar nicht inspiriert, sondern ist einfach historisch irgendwie entstanden, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Weil, dass die Bibel historisch entstanden und gewachsen ist, widerspricht nicht der Aussage, sie ist von Gottes Geist inspiriert. Das ist eine falsche Alternative, die darf man nicht aufmachen, finde ich. Sondern ich bin der Meinung, man muss die Bibel als Gottes Wort wirklich ernst nehmen und gleichzeitig diese Frage stellen, wie ist sie denn entstanden? Das ist kein Widerspruch, sondern das gehört zusammen. Und dann bin ich sehr froh, dass das Neue Testament nur an wenigen Stellen von der Inspiration der Bibel spricht, und stattdessen das Augenmerk drauf legt, wofür ist sie denn gut? Was machen wir denn damit mit diesem Wort? Und da heißt es hier, es hat eine pädagogische Wirkung. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir sie lesen, sie kennenlernen, über sie nachdenken, ihre Worte, ihre Geschichten meditieren, sie mit anderen besprechen, zum Beispiel im Hauskreis, sie mit unserem Leben in Verbindung bringen, dann wird dieses Wort unser Denken, Reden und Handeln prägen und durchdringen und bestimmen. Und genau dazu ist sie da. Und die Heilige Schrift trägt dazu bei, dass Menschen durch den Glauben an Jesus gerettet werden. So heißt es in Vers 15. Genau, dass du durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst, dazu kann dich die Heilige Schrift anleiten. Ich komme zum Ende, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Schrift ist ein glaubwürdiges Zeugnis für die Grundlage des Glaubens. Sie ist ein prophetisches Wort, das auch heute noch Menschen überführt. Und es ist ein hilfreiches pädagogisches Werkzeug. Ich möchte ans Ende meines Nachdenkens über Sola Scriptura, allein die Schrift, ein Zitat von John Wesley stellen. Bekanntermaßen hat John Wesley ja von den Gnadenmitteln gesprochen, also die Wege, auf die Gott normalerweise den Menschen seine Gnade schenkt. Und das sind vor allem drei Dinge: das Gebet, die Bibel und das Abendmahl. Das sind die drei wichtigsten Gnadenmittel. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht zum Gnadenmittel Bibel, das ich sehr eindrücklich finde. Es stammt aus der Vorrede, aus dem Vorwort zu seinen Lehrpredigten. John Wesley schreibt: Ehrlichen, vernünftigen Menschen gegenüber scheue ich mich nicht, die innersten Gedanken meines Herzens offen darzulegen. Ich denke, ich bin ein Geschöpf für einen Tag, ein Pfeil, der durch das Leben schießt. Ich bin ein Geist, der von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt, schwebend über dem Abgrund. Noch einige Augenblicke und ich bin nicht mehr. Dann falle ich in die unwandelbare Ewigkeit. Darum will ich nur eines wissen: den Weg zum Himmel und wie ich zu jenen seligen Ufern gelange. Gott hat sich selbst herabgelassen, diesen Weg zu lehren. Dazu kam er vom Himmel. Das hat er in ein Buch geschrieben. Gib mir dies Buch. Um jeden Preis gib mir Gottes Buch. Ich habe es. Hier ist genug Wissen für mich. Ich will der Mann eines Buches sein, Homo unius libri. Hier bin ich, weit ab von der Geschäftigkeit der Menschen, in der Stille mit Gott allein. In seiner Gegenwart öffne ich, lese ich sein Buch, um den Weg zum Himmel zu finden. Also sehr eindrückliche Worte, wie ich finde, von John Wesley: Gib mir dieses Buch, hier ist es. Deshalb ist Bibel lesen, Verkündigung zur Bibel hören, ein Gnadenmittel, ein Weg, wie Gott uns seine Gnade schenkt. Das ist der tiefste innere Zweck dieses Wortes, dass wir Gottes Weg zum Heil, Gottes Weg zum Himmel erkennen und verstehen und gehen können, annehmen, den Glauben festhalten. Dazu ist die Bibel da und dazu ist sie alternativlos. Wir sollen den Verstand nicht gering achten. Die Tradition, also das, was andere vor uns verstanden haben, ist wertvoll und eine große Hilfe. Unsere persönlichen Erfahrungen tragen zweifellos dazu bei, wie unser Denken, unser Glauben geprägt wird. Aber keines dieser Dinge reicht an die Bibel heran. Die Bibel ist die einzige verlässliche und uns von Gott gegebene Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Hier ist sie. Lesen wir sie, glauben wir ihr, leben wir sie. Amen.